Tollcast, der Tolkien-Podcast. Präsentiert von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft.
Und dazu begrüßen wir euch in entspannter, vielleicht auch schon ein wenig vorweihnachtlicher Atmosphäre, zumindest wenn man so auf die Straßen schaut, wo hier in Bremen schon wieder die Weihnachtsmärkte aufgebaut werden, zum Tollcast in der Dezemberausgabe 2019. Das gesamte Team ist am Start. Ich begrüße zunächst Annika. Schönen guten Abend.
Guten Abend an alle.
Tobias ist natürlich auch bei uns mit am Start. Schönen guten Abend.
Servus.
Und ein Gruß geht natürlich wie immer an Dennis nach Munster. Moin, moin.
Moin, moin.
Und unsere Sendung ist im Vergleich zur letzten Ausgabe, in der wir ja sehr ins Detail gegangen sind bei vielen Stellen, heute ein wenig geraffter, was nicht heißen soll, dass wir nicht andere spannende Themen hätten, die wir besprechen. Zunächst gucken wir ein wenig zurück, wie immer am Ende des Jahres, ein kleiner Jahresrückblick auf das, was so in diesem Jahr an tolkienesken Highlights unter uns oder auch bei euch so los war. Dann haben wir eine spannende Rezension, The Hobbit Sketchbook, und werden da ein wenig hereinblättern. Tolkien in den Medien, Marie-Noëlle Artemis ist natürlich auch wieder unterwegs gewesen und hat zu diversen verschiedensten Ausschnitten sich tolkienesk befasst. Dann schauen wir ein bisschen in den Herrn der Ringe Online und nach Minas Morgul, nachdem es da ja 3 Jahre gedauert hat, bis dann nach der Mordor-Erweiterung dieses Gebiet nun hinzukam. Einen kleinen Tipp der Woche, da geht's ums Elbische und da werden wir euch ein kleines Video empfehlen, haben wir auch noch mit dabei, ein paar kurz notiert und wie immer Termine am Ende der Sendung. Und sie beginnt, wie könnte es anders sein, mit dem Feedback, und dazu übergebe ich an Tobias.
Vielen lieben Dank, Malte. Feedback macht heute Annika. Ich möchte als erstes aber was richtigstellen, und zwar ist es mir aufgefallen, in der letzten regulären Ausgabe hatten Annika und ich es ja über die Bonusszenen des Tolkien-Films. Und da habe ich die erste Szene komplett falsch verstanden, habe dann ja Annika auch noch auf die falsche Fährte geschickt. Es ging da schlicht und ergreifend nicht um Tolkiens Vater, wie ich behauptet habe, sondern man sieht, wie Tolkien mit seinem Bruder Hillary dem Vater bei einer Kommunion hilft. Das ist auch gar nicht in deren Haus, also da bitte ich um Entschuldigung, das ist mir dann aufgefallen, als ich einen Artikel dazu geschrieben habe. Das war also so nicht ganz richtig. Vielen Dank für die ganzen Hinweise. Und ich würde sagen, dann gebe ich jetzt fürs sehr interessante Feedback ab an Annika.
Ja, Christian, unser wandelndes Tolkien-Lexikon, hat uns wieder schönes Feedback geschrieben. Und zwar fand er die Sonderfolge vom Tolcast zur Musik, also mit die Folge mit Erik zu Beren und Lúthien, sehr schön. Und er schreibt, mir wäre nicht bewusst, dass Tolkien tatsächlich was über eine mittelirdische musikalische Notation geschrieben hätte. Außer der Erwähnung in Brief 187, in dem er über einen fiktiven Sonderband mit Extramaterialien zum Herrn der Ringe verschiedene Anforderungen aufzählt, unter anderem das, Zitat, Muster, Melodien und musikalische Notationen, Zitat Ende, haben wollten. Wobei das auch klassische Noten für die Lieder aus dem Buch sein könnten. Allerdings kenne ich auch nicht alle Schriften Tolkiens zu seinen Sprachen und Schriften, es könnte also auch noch was dazu geben. Wobei Elben nicht unbedingt Notationen brauchten, immerhin können sie so etwas ja auch durch direktes Vorspielen weitergeben. Aber sie bräuchten ja auch nicht unbedingt Schriften und haben trotzdem mindestens 3 mit verschiedenen Entwicklungsstufen erfunden. Insofern würde es mich wundern, wenn es keine Notationen hätten. Wenn man davon ausgeht, dass das einzige elbische Lied, von dem man weiß, wie es gesungen wurde, nämlich Namarie, wie ein gregorianischer Choral klingt, könnte es natürlich mit Neumen notiert werden. Die Dochirim und viele Menschen werden wohl keine Notation gehabt haben, da ihre Kultur oral geprägt war, ebenso wie die Ents. Bei den Numenorern und ihren Nachfolgern würde ich eine musikalische Notation eigentlich erwarten. Bei den Hobbits und Zwergen bin ich mir da nicht so sicher. Beide scheinen Musik zu mögen und auch mehrstimmig zu spielen und zu singen. Aber das wird sicher nicht immer notiert. Bei Hobbit-Volksliedern sicher nicht. Und beim Zwergenorchester wird nicht erwähnt, dass sie ihre Noten auspacken. Die Frage ist nur, nicht immer oder nie? Über alle anderen Völker lässt sich erst recht nur spekulieren. PS, bei der nächsten MV muss dann wohl der Vorstand zur DTG-Hymne eintanzen. Zum Einmarschieren eignet sie sich ja eher nicht. Christian, das finde ich einen super Vorschlag. Und live zur Aufzeichnung, jetzt gerade in diesem Moment, trudelt noch ein Feedback ein, auch wieder von Christian. Das kann ich jetzt also gleich direkt einbauen. Und da schreibt er zur Sonderfolge zum Tolkien-Seminar. Da schreibt er, die Tolkien-Studies erscheinen tatsächlich recht zuverlässig jährlich. Bei unseren Seminaren müsste man noch die zwei fehlenden Orte Köln und Mainz ergänzen. Stimmt, Christian, die hatten wir vergessen. Weiter schreibt er, die ersten DTG-Stipendien gab es ab 2017. Und zum Thema Boris Johnson. Nach Tolkiens Verwendung ist ja Lotho gleich Boris keine Allegorie, da es zum einen nicht vom Autor kommt, kann es ja gar nicht, und zum anderen auch nicht vollständig ist. Es ist ein für Tolkien sicher akzeptabler Fall von Anwendbarkeit durch den Leser, womit ich aber nichts darüber sagen will, ob Tolkien das auch so anwenden würde. Zum Thema Erebor vor Smaug oder überhaupt Zwergenreiche, da gibt es von Tolkien, soweit ich weiß, nicht viel. Die Zwerge, wie man sie aus dem Herrn der Ringe und Silmarillion kennt, sind eh eine recht späte Entwicklung. Erst nachdem der Hobbit sozusagen nach Mittelerde integriert wurde. Vielen Dank, Christian, an der Stelle wieder für das wirklich sehr gute, einblickende Feedback. Wir finden das immer ganz klasse, wenn ihr uns da so genau zuhört und dann Sachen noch ergänzen könnt oder eben verbessern, berichtigen, wie auch immer. Das ist immer ganz viel wert und weiterhin immer gerne Feedback einsenden.
Ja, vielen Dank euch beiden für die kleine Richtigstellung und für das ausführliche Feedback, wie immer zu Beginn der Sendung. Und wenn ihr selber jetzt denkt, Mensch, da gab es doch auch das ein oder andere, was ihr uns schon immer mal mitteilen wolltet, dann schreibt es uns doch einfach an feedback@tolcast.de. Da sind wir immer sehr dankbar. Und ihr merkt ja auch schon, wir haben sehr aufmerksame Zuhörer mit der Zeit. Das heißt, selbst die kleinen Sachen, bei denen wir uns vielleicht mal verheddern, die werden meistens in der nächsten Sendung aufgeklärt. Deswegen herzliche Einladung, uns immer zu informieren, wenn euch irgendwas auffällt oder wenn ihr sagt, das ist irgendwie nicht richtig klar geworden. Kann ja auch mal sein, dass bei einer Erklärung oder so ihr mal noch eine unterstützende weitere Satz oder ähnliches braucht, dann schreibt uns gerne. Feedback ist immer gern gesehen an feedback@tolcast.de. Und ansonsten verweise ich auch an dieser Stelle gerne schon mal auf die Show Notes. Da findet ihr alle wichtigen Links zu den Themen, über die wir so sprechen. Und wenn man von Themen redet und mal so in das gesamte Jahr 2019 zurückschaut, dann waren das schon reichlich, die wir hier im Tollcast besprochen haben. Und wir wollen jetzt an dieser Stelle, so wie das immer üblich ist, zum Ende des Jahres ein wenig zurückblicken auf das, was es so an tolkienesken Highlights gab und auch hier im Tollcast so zu erleben gab. Ich frage mal zunächst, Dennis, du warst mehrfach unterwegs in diesem Jahr tolkienesk. Wir hatten vor zwei Ausgaben uns unterhalten, beziehungsweise in der letzten regulären Ausgabe über das Halloween-Event. Das war so etwas außer der Reihe, hat aber trotzdem einen gewissen Bezug, weil es von vielen Deutsche Tolkien-Gesellschaft Mitgliedern besucht worden ist. Was war denn für dich insgesamt so das Highlight, wenn man mal so zurückschaut auf 2019? Und jetzt habe ich gerade ein Problem mit der Leitung nach Munster, stelle ich gerade fest. Wir werden das in den Griff bekommen. Dann reiche ich die Frage zunächst mal weiter an Tobias. War denn eine Veranstaltung dein tolkieneskes Highlight oder war das was anderes, abseits von Veranstaltungen?
Das ist eine Frage, die ich in den letzten Tagen immer häufiger bekommen habe. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, was jetzt so mein Highlight war. Also natürlich war der Tolkien-Tag und die damit resultierende Sondersendung war absolut phänomenal, was den Arbeitsaufwand, den Stress anging. Birmingham mit diesen ganzen Leuten, die Interviews, die wir dort geführt haben. Paris, die Ausstellung irgendwie da, das Fan-Event zur Eröffnung eingeladen worden zu sein. Ich kann da nichts Einzelnes rauspicken, egal ob das der Geburtstag des Kölner Stammtisches ist, der Tolkien-Tag, das Ting oder die Veranstaltung unserer Schwestergesellschaften. Ich mag da jetzt nichts rauspicken, wo ich sage, das ist mein Nonplusultra für dieses Jahr. Dafür waren es zu viele und vor allem zu viele gute Sachen.
Im Tolkast haben wir ja auch diverse Themen gehabt und ja auch einige Sondersendungen, in die ja auch immer relativ viel Arbeit reinfließt, weil Sondersendung, die meisten, die draußen so eine Sondersendung schon gehört haben, werden das wissen, ist eine ganz andere Form der Vorbereitung, ist natürlich inhaltlich auch anspruchsvoller. Du hast einige gemacht. Was würdest du denn sagen, gab es da eine, wo du sagst, die hat besonders viel Spaß gemacht, besonders viel Freude gebracht oder vielleicht auch so einen thematischen, besonderen Schwerpunkt dargestellt?
Ja, das wäre die Ausgabe zum Tolkien-Tag. Das war ja relativ kurzfristig im Vorfeld überlegt, geplant, gefragt, ob die Leute mitmachen, ob das für Sebastian und Co. okay ist. Und dann ging es ja schlicht und ergreifend darum, die Masse an Stunden zu hören, zu schneiden und es trotzdem noch irgendwie interessant und vor allem auch informativ zusammenzupacken. Das ist echt etwas, was mich alleine in der Nachbereitung nochmal 72 Stunden gekostet hat.
Ja, und das kann man ja immer mal so sagen für diejenigen von euch da draußen, die sich fragen, wie lange dauert es eigentlich, so eine Sendung aufzunehmen und dann zu produzieren. Ich rechne immer schon mit so 2,5 Mal der Aufnahmedauer. In dem Fall ist es natürlich nochmal was anderes. Da waren noch Zuspieler drin, da waren Interviews drin. Die Ausgabe hat ja insgesamt, ich glaube, über 5 Stunden, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe.
Nee, ich glaube, es war nur 3,5.
3,5, aber es kam einem vor wie 5. Also es war ja durchaus interessant, weil man hinter alle möglichen Kulissen mal blicken konnte, die es auf dem Tolkien-Tagen in Geldern so gibt. Annika, das war auch dein erster Einsatz so wirklich im Tolkast, wenn ich mal so zurückblicke, als rasende Reporterin in der Sendung. Mittlerweile bist du ja fester Bestandteil im Moderationsteam, was natürlich sehr schön ist, weil wir auch eine Frauenstimme hier regelmäßig mit dabei haben. Wenn du auf den Tolkien-Tag zurückblickst, wie war so dein Eindruck dieser Veranstaltung? Gerade wenn man so mit Mikrofon dabei ist, ist ja doch nochmal was anderes, als wenn man in Anführungszeichen nur Besucher ist.
Ja, also man ist auf jeden Fall die ganze Zeit auf der Hut. Also man guckt ganz anders auf Situationen drauf. Man horcht ganz anders mit ganz anderen Ohren auf irgendwelche, sage ich jetzt mal, Gespräche hinter den Kulissen. Ist das was? Könnte man sich den noch schnappen? Man unterhält sich, finde ich, auch anders mit den Leuten, weil man natürlich immer irgendwie im Hintergrund hat, den würde ich eigentlich gerne vor das Mikrofon bekommen. Und mir ist es, glaube ich, auch dadurch, vielleicht auch durch andere Dinge, aber hauptsächlich dadurch ist mir der Tolkien-Tag als Veranstaltung extrem kurz vorgekommen. Also das war irrsinnig schnell vorbei. Und ich glaube, das lag eben auch daran, dass da halt so viel, ja, Spannung, Arbeit, im wahrsten Sinne halt eben vor Ort drin, mit drin war. Und man dann halt eben das Fest an sich, die Veranstaltung anders wahrnimmt, durch eine andere Brille vielleicht. Das hat es jetzt aber für mich eher noch spannender gemacht, als es vorher schon war. Und ich war ja auch in den vergangenen Tolkien-Tagen ja auch immer so an der Vorort-Orga irgendwie mit dabei. Insofern war ich glaube, ich war noch nie auf dem Tolkien-Tag am Niederrhein als reiner Besucher. Also das kenne ich gar nicht. Aber das war dann doch nochmal eine Schippe obendrauf. Aber das war richtig cool. Also es hat echt mega Spaß gemacht.
Du sagst es schon, es ist relativ viel Arbeit gewesen. Es gab ja vielleicht auch das ein oder andere Event, was nicht so viel Arbeit war und vielleicht auch sehr viel Spaß gebracht hat. Gibt es für dich denn so ein Highlight? Du hast ja jetzt vor kurzem nochmal auf der Homepage der Deutschen Tolkien-Gesellschaft ausführlich über Paris berichtet, über die Ausstellung. Ist das für dich auch eins der Highlights gewesen oder gab es ein ganz anderes, wo du sagst, das ist für mich 2019 Tolkienesk so die absolute Nummer eins?
Also ich habe da jetzt schon drüber nachgedacht und tatsächlich fällt meine Antwort wahrscheinlich ähnlich aus wie Tobias. Also ich glaube, die Summe macht's. Dieses Jahr war wirklich geprägt von Dingen, die nicht sehr oft stattfinden, wie eben Paris und aber auch Birmingham, wo man wirklich auch vor Ort so ein ganz, wie soll ich sagen, ganz bewusstes Gefühl hat, ganz bewusstes Verständnis dafür, dass das jetzt gerade einmalig ist, was hier in diesem Moment, in diesem Augenblick passiert und man ist live dabei und kriegt dann erstmal so eine Gänsehaut, freut sich und das ist was ganz Besonderes. Insofern, die zwei Veranstaltungen waren schon sehr, sehr herausragend so im Tolkien-Jahr für mich. Die waren auch mega schön, einfach weil wir mal aus einer ganz anderen, ja, aus einem ganz anderen Blickwinkel vielleicht in Veranstaltungen reingegangen sind, mal nicht als Orga, nicht als Veranstalter. Das war ziemlich cool. Die Vernetzung war enorm, also sowohl in Birmingham als auch in Paris. Paris war ein bisschen mehr so die vielleicht Besuchersicht als jetzt in Birmingham, weil wir da ja auch sehr, sehr viele Interviews geführt haben für den Podcast. Und das ist natürlich auch etwas, was es noch besonderer macht. Für mich war allerdings auch dieses Jahr das Tolkien-Ting für mich persönlich ein ganz besonderes. Es war für mich sehr kurz, da ich am Montag zu einer Beerdigung gefahren bin und mich dann dafür entschieden habe, abends tatsächlich die 300 Kilometer auch wieder zurückzufahren. Und ja, wie man sich vorstellen kann, war ich ein bisschen schwermütig drauf. Und dieses Heimkommen, dieses Nachhausekommen zur Familie, boah, das, also da habe ich jetzt schon wieder Tränen in den Augen. Das war was ganz, ganz Großes, was ganz Herzliches, wo ich sage, das war jetzt für mich ein Ding, von dem ich selber inhaltlich nicht viel hatte, aber wo ich menschlich so unglaublich viel mitgenommen habe. Und da einfach an der Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön an den Verein, an die zweite Familie. Das ist einfach toll.
Ja, ich kann mich da, was das Ding angeht, vielleicht direkt mal anschließen, denn ansonsten hätten wir den Bogen an anderer Stelle mit Sicherheit auch noch schlagen können, denn das war für mich persönlich so ein bisschen das Highlight. Tolkien-Ting, jedes Jahr aufs Neue ein Erlebnis, nicht nur, weil die Menschen aus den verschiedensten Ecken des Vereins ja zusammenkommen und man eben auch dieses große Familientreffen, wie du es schon richtig schilderst, feiert, mit der jährlichen Mitgliedervollversammlung, mit der Long Expected Party, die ja jedes Mal wieder irgendwelche kleinen Überraschungen parat hat. Man weiß ja vorher auch nicht so richtig, was drin ist, was ja aber auch das Schöne an der LEP ist. Da bin ich auch gespannt. Und wo du das so sagst, kommt bei mir auch schon so innerlich so die Idee, was wird wohl im Folgejahr folgen. Aber wenn das Jahr jetzt schon so toll war, dann kann es ja eigentlich nur noch besser werden, hätte ich fast gesagt. Beziehungsweise man kann ja nur hoffen, dass 2020 dann entsprechend anknüpft an diese vielen Veranstaltungen, auch wenn es vielleicht nicht alle, die es in 2019 gab, in 2020 wieder gibt. Aber worauf ihr euch auf jeden Fall freuen könnt, sind natürlich Tollcast-Ausgaben. Die wird es in den bekannten Abständen plus die Sondersendungen weiterhin geben in 2020. Und da hört ihr natürlich auch regelmäßig Termine. Jetzt hoffe ich, dass der Mann, der sie in der Regel für uns vorbereitet, redaktionell und verliest, nun am der Leitung in Munster erreichbar ist. Ich frage nochmal, Dennis, bist du wieder da?
Moin, moin.
Ah, jetzt scheint es aber ein bisschen klarer zu sein. Es klingt wie ein Wackelkontakt, aber wir bemühen uns mal, dass wir dich trotzdem drauf haben. Du kannst ja mal kurz erzählen, was dein Highlight war in diesem Jahr in Bezug auf die tolkienesken Themen des Tollcasts und außen herum.
Ja, also ich möchte mich natürlich auch gerne auch hier an dieser Stelle nochmal an Tobias und Annika auch anschließen. Also für mich waren Tolkien-Tage Geldern dieses Jahr das Highlight überhaupt. Weil so viele Besucher, wie wir da hatten, das ist Wahnsinn. Dann natürlich auch das Tolkien-Ting. Eher für meine Familie und für mich habe ich eher so das Elbenwald-Festival in eine sehr schöne Erinnerung, weil es war einfach nur bombastisch, es war riesengroß, geile Musik. Und da bin ich auch nächstes Jahr gespannt, wenn es dann jetzt auf in Cottbus dann stattfindet. Und da lassen wir uns einfach mal überraschen, was da dann so kommt.
Und du sprachst gerade vom Elbenwald-Festival. Was war so das Besondere für dich an der Veranstaltung? Weil für die DTG war es ja nun generell Neuland, war ja vorher noch niemand vor Ort. Das Elbenwald-Festival gibt es ja auch noch gar nicht so viele Jahre. Du sagst, du möchtest unbedingt wieder hin. Hat das einen gewissen Hintergrund, das ist ein besonderer Flair der Veranstaltung ausmacht?
Naja, der besondere Flair vom Elbenwald-Festival ist halt auch diese auf den Tolkien-Tagen, da hast du halt wirklich Herr-der-Ringe-Fans da. Und auch generell Fantasy-Fans, aber die dann auch mehr so auf den Herr der Ringe bezogen sind. Auf dem Elbenwald-Festival hast du wirklich alles. Da hast du von Harry Potter, Herr der Ringe, das sind die zwei größten, aber dann hast du noch von Marvel, du hast von Guardians of the Galaxy, gut, die gehören auch Marvel, aber du hast da alles. Du hast da von Gamespiele, von Zelda, von Nintendo, du hast alles da. Das gewaltige, große, ja, Universum des Fantasy-Daseins und Spiele-Daseins, was sich auf einmal vereinte. Ich habe da auch eine kleine Stelle gehabt, wo ich dann als Ork Captain Jack Sparrow gejagt habe. Das sind auch Bilder, die man nicht überall sieht.
Ja, also dann sehe ich ja schon, im nächsten Jahr werden dich die Menschen dort wieder erleben dürfen. Vermutlich ja dann auch mal das ein oder andere Mal in dunkler orkischer Gestalt. Das lässt auf jeden Fall zu hoffen, wenn man mal so den Überblick hört. Es gibt ja die verschiedensten Veranstaltungen, wie ich vorhin schon sagte, auch wieder in 2020. Wir werden euch auf jeden Fall natürlich darüber immer auf dem Laufenden halten im Tollcast. Schließen damit so ein bisschen unseren Jahresrückblick und freuen uns natürlich schon auf 2020 und auf viele schöne Tolkien-eske Stunden mit euch und natürlich auch auf den diversen Veranstaltungen, die wir dann dort vor Ort wieder erleben dürfen, wo auch immer wir dann so unterwegs sein werden mit dem Mikrofon. Dann kommen wir jetzt in unser nächstes heutiges Thema rein. Rezensionen dürfen nicht fehlen. Wobei man auch immer wieder sagen muss, es gibt so viele verschiedene tolkieneske Literatur, die erscheint und die wir hier vorstellen. Da ist es schon fast keine Überraschung mehr, dass wir jetzt über ein Sketchbook reden, was erschienen ist im November. Und indem man diverse sehr schöne Zeichnungen sehen kann von Alan Lee. Tobias, du hast es gesichtet und ich hätte fast gesagt, du kannst es jetzt zerpflücken, aber ich glaube nicht, dass du Alan Lees Grafiken zerpflücken möchtest.
Nein, auf keinen Fall. Wobei in dem neuen Buch, das, wie du gesagt hast, im November rausgekommen ist, da geht es um den Hobbit. Er hat 2005 bereits ein Buch rausgebracht, The Lord of the Rings Sketchbook. Ja, wer hätte das gedacht? Und ich habe die beiden dann auch mal ein bisschen miteinander verglichen. Wir hatten, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das in der letzten regulären oder in der vorletzten regulären Sendung, hatten wir, glaube ich, das Sketchbook von John Howe thematisiert. Und man sieht schon irgendwie wie ein Unterschied in der Aufmachung des Buches. Alan Lee hat nach wie vor ganz viel, in Anführungszeichen, ganz viel Text. Also da besteht so eine Doppelseite immer so aus ein Drittel Text in etwa, wohingegen bei Und John Howe, das wirklich sehr punktuell, meistens nur ein Zitat oder eine Hintergrundinfo ist. Und Alan Lee bleibt ja nicht nur seinem Zeichenstil sehr treu, sondern auch sein Erstbuch, The Lord of the Rings Sketchbook, in dem es fast ausschließlich Bleistiftskizzen gibt. Ab und zu ist mal eine Farbseite drin, auch die Übersichtsseiten sind meistens koloriert, aber das Buch quillt über vor wunderschönen Skizzen unterschiedlichster Art und Ausprägung von ganz kleinen, einfachen, also sag ich jetzt leider jetzt mal so, dahingekritzelt wirklich bis hin zu ausgearbeiteten Sachen. Du siehst halt auch immer wieder die wie soll ich sagen? Ja, die Entwicklungsstufen bei manchen Sachen herrlich, also wunderschön zum Angucken.
Ich habe gerade mal reingeblättert in die Vorschauseiten, die man so online sich anschauen kann. Sehe gerade auch ein, wie ich finde, irres Bild der einsamen Lande mit der Wetterspitze im Hintergrund, und im Vordergrund sieht man so, wie die Gefährten den Berg dort erklimmen. Es ist ja auch beeindruckend, wenn man das Buch, was du schon erwähntest, über den Herrn der Ringe von Alan Lee schon durchgeblättert hat, jetzt den Hobbit dazu noch sieht, wie viel man tatsächlich eben dann auch nochmal an Details wieder aus so einem Bild heraus vielleicht auch nimmt. Das finde ich immer persönlich besonders spannend, wenn ich dann so die künstlerischen Aspekte betrachte, denn das verleiht ja dem Ganzen auch nochmal ganz anders Leben, weil man sich vielleicht auch Smaug, der da Thema ist, ganz anders vorgestellt hat. Gab es da auch bei dir so ein Bild? Ich meine, mal ab davon, dass natürlich viele der Zeichnungen, wenn nicht sogar alle, auch Vorlage waren für die Umsetzung in den Filmen, wo du gesagt hast, das hat mich im Vergleich jetzt zum Buch irgendwie überrascht, das hätte ich mir ganz anders vorgestellt, als er das umgesetzt hat?
Nein, weil Alan Lee, dadurch, dass er an den Film beteiligt war, es unglaublich viel ist. Also ich bin jetzt gerade zufällig auf der Seite mit den Hobbit-Höhlen gekommen, ist relativ am Anfang. Es ist schon ein wenig chronologisch der Örtlichkeiten sortiert. Und die meisten Bilder, die ich hier sehe oder Skizzen von ihm, die habe ich als Vita-Figuren drüben stehen. Und da merkt man mal, wie prägend er auch für die Filme war, weil diese Skizzen war ja definitiv die Vorlagen für die Bühnenbauer und dann später natürlich bei Weta für die Merchandise-Abteilung. Aber jetzt wirklich etwas ganz anders nicht. Was sehr schön ist, sind zum Beispiel die ganzen Farn und Schnörkeleien in Elronds Gaststätte in Rivendell. Das ist nochmal in so einer Tiefe und so viel unterschiedliche Arten und Weise. Da kann man wirklich sich gut und gern 10, 15 Minuten sich so eine einzelne Seite angucken und man entdeckt immer wieder neue Kleinigkeiten. Ah, da wächst noch ein Blatt raus und es ist einfach dafür, dass es in Anführungszeichen nur mit dem Bleistift gezeichnet ist, eine solche Vielfalt und auch Tiefe an Informationen, lässt sich schwer in Worte fassen. Nicht umsonst heißt es ja auch, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
Ja, und jetzt hast du meine nächste Frage schon so ein bisschen beantwortet, aber das macht gar nichts. Ich hätte nämlich jetzt noch gefragt, wie das so ist. Jetzt ist ja die Adventszeit, wo man ja auch vielleicht abends mal besinnlich beim Tee oder Ähnlichem sitzt und einfach mal die Füße hochlegt. Draußen ist es schon dunkel. Ich höre schon so raus, dass es eigentlich jetzt ein perfektes Buch, um ein paar schöne, ruhige Stunden zu verbringen und einfach mal diese Bilder auf sich wirken zu lassen.
Definitiv. Also ich sehe gerade, das hatte ich total vergessen, dass Alan Lee seine Version des Radagasts gezeichnet hat. Und die ist dann halt dann doch relativ anders als im Film. Das heißt, selbst wenn man die Filme kennt, entdeckt man hier immer wieder auch neue, interessante Sachen dran. Es ist jetzt keine keine gute Nachtlektüre, weil man halt relativ wenig zu lesen hat. Wenn man sagt, aber man möchte sich irgendwie ein bisschen in Mittelerde vertiefen und mit dem Stil von Alan Lee zurechtkommt, da gibt es ja auch immer wieder Leute, die sagen, das ist nicht meine Art, dann ist es durchaus ein Werk, ich glaube, liegt preislich aktuell so bei rund 20 Euro, die man sich investieren kann. Vielleicht noch ganz kurz dazu, dass das Buch in Englisch erschienen ist. Meine Info war, Clatcott hat heute am 27. November den Frühjahrskatalog 2020 rausgebracht und da taucht es nicht auf. Ich weiß aber, dass es Verhandlungen gab, auch dieses Buch ins Deutsche zu übersetzen. Ich gehe also davon aus, dass in dem Herbst Veröffentlichungszyklus von Clatcott dann das Buch auch in deutscher Sprache erscheinen wird.
Können wir ja mal gespannt sein, was dann da so noch auf Deutsch vielleicht nachgeschoben wird und ob Verlage das dann noch entsprechend bringen. Gibt es sonst noch irgendwas, was man zu dem Buch wissen müsste, abseits davon vielleicht, dass es 193 Seiten schwer ist und natürlich gebunden daherkommt?
Nö, also das ist, es geht um den Hobbit, ganz klar. Es geht auch, man sieht auch sehr viel aus den Hobbit-Filmen wieder, was einfach aus der Sache der Natur basiert. Ja, ich hätte es mir auch dann gekauft, wenn ich nicht sammeln würde. Inwieweit das jetzt ein Kaufargument für andere ist, weiß ich nicht. Aber ich mag seinen Stil, ich mag seine Art.
Damit kann man es auch eigentlich so belassen, ne? Also ich meine, Alan Lee, wie du schon dargestellt hast, muss jeder für sich wissen, ob man mit diesem künstlerischen Stil klarkommt. Ich persönlich muss immer sagen, Sketchbook, das haben wir auch schon vorhin andeuten können, gibt einfach nochmal einen ganz anderen Einblick und vielleicht eben, Stichwort Radagast, was du erwähntest, nochmal eine ganz andere Perspektive auch, die man nochmal beleuchten kann und sich vielleicht einfach nochmal zu Gemüte führen kann. Vielleicht eben gerade was für ein paar schöne Stunden am Kamin, würde ich fast sagen, wenn man mal nicht so viel lesen will, sondern einfach ein wenig betrachten möchte und vielleicht das ein oder andere Detail noch erspähen möchte. In dem Sketchbook, The Hobbit Sketchbook heißt es, gebunden, erschienen am 14. November 2019 und aktuell für rund 20 Euro in diversen Stores und natürlich auch Online-Stores für euch erhältlich. Und dann würde ich fast sagen, auf und führt es euch mal ganz entspannt zu Gemüte, was der Herr Lee da so Nettes für euch gezeichnet und veröffentlicht hat. Jetzt veröffentlichen wir nicht, das wäre noch schöner, das tun wir ja erst, wenn die Ausgabe draußen ist, sondern jetzt in der Aufnahme wollen wir uns als Nächstes beschäftigen mit Tolkien in den Medien und da haben wir wie immer kompetente Unterstützung von Marie-Noëlle Artemis, die sich auf ihre ganz eigene Art und Weise mit tolkienesken Aspekten in diversen medialen Erscheinungsbildern beschäftigt und da würde ich fast sagen, übergeben wir ihr doch mal direkt das Mikrofon.
Hier ist wieder Marie-Noëlle Artemis mit Tolkien-Referenzen aus Film, TV und Büchern. Heute kehren wir wie versprochen zur Big Bang Theory zurück. Nach dem fantastischen Halloween-Kostüm von Leonard in der ersten Staffel gibt es in der zweiten gleich drei Tolkien-Anspielungen. In Episode 3, The Barbarian Sublimation, hat Penny eine Online-Gaming-Sucht entwickelt. Das kommentiert Leslie Winkle, eine Wissenschaftlerin und Kollegin der Hauptcharaktere, wie folgt. Ja, richtig. Ich habe gehört, dass ihr euch die ganze Nacht mit der Mittelerde-Barbie herumgeschlagen habt. In Folge 14, The Financial Permeability, fragt Leonard seine Freunde, ob sie ihn dabei begleiten würden, Pennys Ex-Freund, den uns schon bekannten Kurt, damit zu konfrontieren, dass er Penny noch Geld schuldet. Darauf Sheldon. Also gut, Leonard stellt die völlig legitime Frage, wer dafür ist, unser Spiel zu unterbrechen und den mit Steroiden aufgepumpten Ex-Freund von Penny mit der Selbstmordmission Geld aus ihm herauszupressen zu konfrontieren. Bestell ihm schöne Grüße von uns. Leonard kontert, Moment mal. Als Frodo das Auenland verlassen hat, um den Ring der Macht nach Mordor zu bringen, sind das Samwise, Merry und Pippin nicht mit ihm gegangen? Sheldon antwortet, ja, richtig. Leonard, und? Sheldon, sie hatten eine schreckliche Zeit, Leonard. In der letzten Anspielung in der zweiten Staffel, in Folge 23, The Monopolar Expedition, hat sich Sheldon interessante Aufgaben ausgedacht, um das Team auf eine Nordpol-Expedition vorzubereiten. Dazu verbringen sie einige Zeit im Eisraum der Cheesecake Factory, einem Restaurant, in dem Penny arbeitet. Sheldon erklärt die erste Aufgabe. Also gut, Team. Öffnet eure Trainingskits. Da mir die Universität untersagt hat, die tatsächliche Nordpol-Ausrüstung in die Cheesecake Factory zu bringen, das wäre lächerlich, haben sie gesagt, habe ich Ersatzgegenstände mitgebracht, die eure feinmotorischen Fähigkeiten testen sollen. Leonard, Du wirst eine Reihe komplexer mathematischer Probleme mit einer alten Casio-Taschenrechneruhr Modell 1175 lösen, die ich mit dem Gewinn der Wissenschaftsmedaille in der 3. Klasse bekommen habe. Behandle sie mit Respekt. Raj, du wirst Koteletten und einen Van Dyke auf die 6-Inch-Figur von Legolas dem Elf malen. Denk dran, ein Van Dyke ist ein Spitzbart mit separatem Schnurrbart. Wallowitz, du wirst eine Reihe schwieriger chirurgischer Eingriffe beim Kinderspielklassiker Dr. Bibber durchführen. Du startest mit der Entfernung des Musikantenknochens für $200. Damit sind wir durch mit der 2. Staffel der Big Bang Theory. Bevor wir in die 3. und 4. schauen, geht es beim nächsten Mal auf die große Kinoleinwand. Bis dahin, eure Marie-Noëlle Artemis.
Ja, vielen Dank an dieser Stelle für diesen netten kleinen Einblick. Und ich muss sagen, alle Folgen und alle Auszüge kamen mir dann doch direkt bekannt vor. Denn es ist ja gerade bei Big Bang schon fast an der Tagesordnung, dass immer mal gerne wieder Tolkien-eske Auszüge genutzt werden, um gewisse Dinge zu unterstreichen oder auszumalen. Ich weiß nicht, ging euch das beim Gucken von Big Bang auch so? Dass es, dass man da irgendwie an manchen Stellen dachte, wups, da war doch mal wieder Mittelerde im Spiel.
Also ich liebe die Serie ja schon allein dafür. Aber auch, weil ich da immer wieder das Gefühl habe, endlich meine Serie über ganz normale Leute mit ganz normalen Interessen. Und das ist einfach, das tut so gut. Und klar, als Tolkien-Fan ist das natürlich immer wieder ein Highlight.
Ich bin ja auch gespannt, ob Marie-Noëlle nochmal, fällt mir immer auf beim Schauen, so gewisse Settings aus der Serie enthalten nämlich tatsächlich im Hintergrund optische Hinweise auf Mittelerde. Das finde ich auch immer wieder beeindruckend. Das sieht man aber oftmals auch erst beim zweiten oder dritten Mal gucken. Beim ersten Mal fällt einem das nicht auf, weil man erstmal sich auf die Gags konzentriert. Aber oftmals ist ja so, guckst du es ein zweites Mal, ein drittes Mal, plötzlich fällt dir auf, oh, das ist ja spannend, da hängt im Hintergrund dieses oder jenes oder im Regal stehen bestimmte Gegenstände, die ganz klar natürlich entweder Fandom aus Herr der Ringe oder der Hobbit sind oder aber auf andere Art und Weise mit Tolkien in irgendeiner Art und Weise in Verbindung stehen. Also ich glaube, da wird sie noch viel Stoff haben, weil diese Serie gibt es nun einfach mal her.
Es gibt ja auch eine Folge, die sich explizit mit dem Herrn der Ringe auseinandersetzt. Ich dachte eigentlich, die wäre in der 2. Staffel, aber dann kommt sie wahrscheinlich in der 3. oder 4.
Ja, ich bin mir gerade auch nicht mehr sicher. Die hat ja, glaube ich, auch schon diesen bezeichnenden Titel dann noch dazu. Wie hieß es noch? Das Mittelerde-Paradigma? Hieß das nicht so? Ich bin mir aber gerade auch nicht sicher. Irgendwie so ein Titel, ja, der super. Das schon...
Werden wir auf jeden Fall demnächst hören.
Das sowieso. Marie-Noëlle wird sie für uns aufbereiten, da bin ich ganz sicher. Ja, und von den Medien gehen wir jetzt in ein, wobei Games sind ja auch Medien mittlerweile, habe ich jetzt so sagen, zumindest einige Leute. Wollen wir, beziehungsweise Dennis und ich jetzt ein bisschen schauen auf das neue Update Minas Morgul und die Täler des Anduin im Herrn der Ringe Online, denn da ist...
Wieso wir schauen? Ich hab's leider noch nicht gesehen. Ach. Ich glaube, wir drehen beide heute mal die normale Position, dass ich dich mal...
Das können wir natürlich auch tun. Ich habe es tatsächlich schon ein bisschen von innen gesehen. Zwar nicht in der Beta, sondern tatsächlich nur in der Live-Version, aber die ist ja letztendlich auch die gespielt werden kann. Ich hatte mir es eigentlich vorgenommen, in der Beta zu spielen, aber ich bin gespannt. Ja, natürlich, du kannst mich ein wenig löchern. Ich versuche, so gut es geht, etwas zu erzählen.
Wie wir gerade eben schon gemerkt haben, mein Horror-Charakter ist immer noch Level 116. Also ich habe wirklich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit. Minas Morgul ist draußen. Malte, wir kennen das eigentlich schon von vor 3 Jahren. Da gab es auch eine Beta-Phase zu Mordor. Da konnte man eigentlich schon fast hin.
Ja, so war das. Damals ist man ja noch in einen sogenannten Sterbe-Collider hereingelaufen. Für diejenigen, die jetzt denken, was ist das wieder für eine Fachvokabel, mit der er da um sich schmeißt? Keine 2 Minuten Games und schon Fachvokabular. Ein Collider ist nichts anderes als eine unsichtbare Wand. Und wenn man gegen die mit seinem Spielcharakter gegenläuft, dann stirbt man auf der Stelle, beziehungsweise wird dann außer Gefecht gesetzt, heißt es im Herrn der Ringe Online. Denn wenn man sterben würde, wäre das blöd, denn dann wäre der Charakter ja komplett weg. Sondern man muss dann zurücksetzen und wieder loslaufen. Das war damals noch so. Jetzt ist die Brücke nach Minas Morgul zwar frei, die man damals schon sehen konnte, wenn man von Osgiliath aus da in diese Richtung ging. Allerdings, man kommt über die Brücke nicht drüber, denn sie ist kaputt, nach wie vor. Man muss also einen größeren Weg einschlagen und zum Beispiel, das ist jetzt was für Fans, so wie bei dir aus der Historie, du bist ja auch Fans der Ungols, der Spinnen, man muss dann nämlich zum Beispiel über Kirith Ungol dorthin gelangen, denn auch das ist im Spiel jetzt drin.
Ich glaube, ich muss noch mal ganz kurz abbrechen hier. Ich muss noch mal kurz nebenbei das Spiel wieder aktualisieren. Ich habe
Kirith
Ungol gehört und ich habe schon wieder Lust. Weil Kirith Ungol konnten wir bei Mordor ja schon mal leicht reingehen und gucken und kleinere Questaufgaben machen. Aber jetzt bei Minas Morgul jetzt speziell gesehen. Die haben ja jetzt vor kurzer Zeit erst die gerade generell den Client umgeändert auf 64-Bit. Hat sich denn jetzt auch mit der neuesten Erweiterung auch grafisch irgendetwas verändert? Oder ist es immer noch so wie fast Minecraft-Grafik?
Naja gut, ich meine, du kannst natürlich, das ist ja klar, ein System, was 2007 das erste Mal rauskam, jetzt 2019, 12 Jahre später, du kannst es nicht neu erfinden. Grafisch haben die Entwickler wieder sich viel Mühe gegeben, muss man schon sagen. Es ist toll umgesetzt worden, allein weil Minas Morgul ja auch so was Mystisches hat. Das muss ja auch irgendwie im Spiel rüberkommen. Ich wollte es mir gerne von innen schon angucken, habe ich aber leider nicht geschafft, weil im ersten Vorraum der Raum der Torwächter, und der Begriff Wächter ist dann auch ernst zu nehmen, stehen dann Charaktere mit Level 130. Man konnte bislang 120 erreichen, 10 Level drüber. Das kann man sich nun ausmalen, wenn man schon mal ein Online-Spiel oder sonstige Spiele gespielt hat. Es macht nicht so viel Spaß, gegen Gegner anzutreten, die ein wesentlich höheres Spiellevel haben. Folglich war da für mich die Expedition relativ schnell zu Ende. Ich habe mir es dann von außen nochmal aus der Entfernung ein bisschen mehr angeguckt und musste dann feststellen, ja, dieses Mystische ist einfach weiterhin da. Und es macht auch nach wie vor Spaß, so auf diese Festung zuzureiten, auch wenn man noch gar nicht so richtig weiß, was einen noch so erwartet. Und falls sich jemand fragt, was im Hintergrund gerade hier so rumknurrt, das ist unser Redaktionsmaskottchen.
Jetzt haben wir das natürlich auch alle paar Jahre, dass sich die Entwickler auch mal wieder so meinen, oh mein Gott, wir haben jetzt jahrelang, sind wir immer grafisch gesehen rechtsrum auf dem Reittier draufgegangen, jetzt nach 12 Jahren wollen wir wieder linksrum. Haben die generell irgendwas wieder irgendwie am Spielsystem herum, ich weiß nicht, soll ich jetzt gepfuscht sagen oder verbessert, verändert, was vielleicht was Spezielleres ist?
Die haben sich tatsächlich Gedanken gemacht und haben eine entscheidende Änderung gemacht. Sie haben ja das Tugendensystem mit den letzten Updates jetzt überarbeitet und verändert. Und da ist tatsächlich jetzt auch eine Neuerung nochmal reingekommen, dass man also täglich über diese Hobbit-Geschenke, die es ja gibt, die man sich entweder mit viel Shop-Punkten noch zusätzlich in Gold kaufen kann oder jeden Tag in Silber öffnen kann, da gibt es tatsächlich jeden Tag dann Tugendenpunkte zu gewinnen. Es gibt auch seit schon einigen Updates jetzt ja die Funktion, dass wenn man bestimmte Taten abschließt im Spiel, man Tugendpunkte erhält und somit dann seine Tugenden erweitern kann. Und das ist auf jeden Fall noch mal ein bisschen angepasst worden. Allerdings merkt man eben auch einzelne Spieler, die also relativ aktiv spielen, haben auch das schon, sagen wir mal so, ich hätte fast gesagt, überlebt. Die sind mit den Tugenden schon wieder komplett auf Anschlag, auch wenn es da noch mal eine deutliche Steigerung gegeben hat. Ansonsten ist nicht sehr viel geändert worden. Es gab dann eher Änderungen an den Klassen, so wie bei jedem Update, wo man nochmal guckt, okay, ist der Schaden, den bestimmte Klassen, beispielsweise Jäger im Fernkampf oder eben auch Hüter im Nahkampf austeilen, ist der gerechtfertigt, passt der zu den entsprechenden Levelstufen, damit es nicht zu einfach wird. Das waren auch so Fokus-Aspekte, die da mit drin waren. Gab ein, zwei neue Instanzen, die nochmal angepasst worden sind. Aber da muss ich dazu sagen, bei den Instanzen, auch wenn ich gerne Instanzen spiele, ich habe sie noch nicht von innen gesehen, von daher kann ich dazu noch nicht so viel sagen. Die klingen spannend, aber man wird sehen, vielleicht irgendwie über Zeit wird das mal Thema sein.
Ich würde mal ganz kurz gerne einhaken, einfach so eine Verständnisfrage für einen Nichtspieler. Jetzt kommt da so ein neues, Gebiet hinzu. Wie viel Spielstunden beinhaltet so etwas?
Das ist eine Frage, die ist berechtigt.
Es kommt darauf an, wie fleißig du bist.
Ja, okay, dann also lass mich meine Frage andersrum stellen. Wenn ich jetzt so 0815 Handyspiel habe und da werden dann alle 14 Tage werden irgendwie 50 neue Level hinzu gepackt, die ich denn durchdaddeln könnte. Muss ich mir das so vorstellen oder ist das halt wirklich, dass man sagt, okay, man hat jetzt dieses Gebiet freigeschaltet, man kann es zum einen komplett durchlaufen, durchreiten, durchfliegen, keine Ahnung, und es sich einfach angucken oder gibt es halt unendlich viele Aufgaben, die man im Prinzip da drin lösen kann?
Ja, es ist immer von beidem etwas dabei. Also das Gebiet selber ist natürlich ein neues Gebiet, was man durcharbeiten kann, weil es einen gewissen Aufgabenpfad gibt oder mehrere Aufgabenpfade, die man einfach durchspielt. Das heißt, man wird von einem Charakter zum nächsten geschickt. Man muss 20 Orks umbringen, geht wieder zurück, kriegt dafür Erfahrungspunkte. Man kann natürlich das Gebiet auch einfach so durchlaufen und, ich sag jetzt mal, durch die Gegend schauen, was es so alles Nettes zu entdecken gibt. Dann haben die Entwickler seit einiger Zeit sogenannte Schatzkisten versteckt. Das ist auch nochmal so ein besonderes Ding, dass man dann irgendwie bis zu 12 oder 15 Schatzkisten finden muss, die an den entferntesten und, ich sag mal, abwegigsten Orten des Gebietes stehen. Das heißt, unter irgendwelchen Bäumen oder in irgendwelchen Schluchten, wo kein Mensch hingeht, wo auch keine Aufgabe einen je hinführt, da stehen dann diese Schatzkisten. Da gibt's natürlich auch sehr fleißige Spieler, die das längst in der Beta-Phase schon alles notieren, dann Karten erstellen und einem sagen, ja, hier könnt ihr sie finden. Dann ist es nicht mehr so spannend, die zu suchen, aber auch da gibt es ja unterschiedliche Spielertypen. Gibt die einen, die spielen so ein Update innerhalb von 2-3 Tagen durch, weil sie dann, ich hätte fast gesagt, wie man immer so schon sagt, durchsuchten, also Tag und Nacht vor dem Rechner hängen, um das abzuschließen. Oder andere, so wie ich, die sich das Update jetzt in dem Fall angucken, einfach mal schauen, was gibt's so zu sehen, aber noch gar nicht anfangen, da irgendwelche Aufgaben durchzuspielen, weil ich persönlich stehe noch an einer ganz anderen Stelle aktuell im Spiel. Viel, viel weiter davor.
Was kostet so eine Erweiterung?
Das ist immer unterschiedlich. Also meistens gibt's die in mehreren Fassungen. Wenn es nur ein Aufgabenpaket ist, dann gibt's die meistens irgendwie für umgerechnet 7-8 €. Das sind dann Aufgabenpakete plus Gebiet. Gibt's meistens nur über den Shop. Und die großen Erweiterungen, so wie jetzt Minas Morgul, die gibt's dann in 3 verschiedenen Ausgaben. Eine so eine Basisedition, die enthält alle Aufgaben, alle Instanzen, alles, was so neu herausgekommen ist, plus vielleicht noch irgendwie, ja, eine Jacke oder einen Umhang für den Charakter, irgendwas, was schön aussieht. Dann gibt's so eine mittlere Ausgabe, da ist dann schon mehr an Goodies dabei, irgendwelche Levelbeschleuniger oder irgendwie Zierwerk für andere Charaktere noch, dass man da irgendwie noch mehr Charakter mit dieser Klamotte ausstatten kann. Ja, und die absolute Premium-Edition, die aktuell über, was waren das, 129 oder was aktuell drin? 129,99, also doch 130 € kostet. Das ist dann der Preis, ob der das wert ist, ist immer die andere Frage, aber das sind dann natürlich schon ganz andere Ligen. Da ist dann für alle Charaktere irgendwie immer alles mit drin. Dann kann man die Charaktere direkt auf 120 setzen mit irgendeinem Beschleuniger. Man kann, hat noch irgendwie 3 Pferde, die man dann ausprobieren kann. Dass man die nicht alle 3 gleichzeitig verwenden kann, liegt auf der Hand. Aber jeder findet da immer so sein Ding. Es gibt aber tatsächlich, man mag es nicht, vielleicht nicht so für möglich halten, extrem viele Spieler, die tatsächlich diese ganz teure Ausgabe kaufen. Weil nämlich, wenn man den Wert dieser Einzelgegenstände, die drin ist, zusammenrechnet, man immer auf einem höheren Wert landet, als wenn man sie alle einzeln mal Stück für Stück im Spiel kaufen würde. Also von daher hat man selbst mit 130 € gespart. Und von daher ist das für gerade die, ich sag mal, echten Fans immer das Geld wert. Ich persönlich bin noch am Überlegen, welche ich mir mal irgendwann zulege, aber das Gute ist ja auch, die werden mit der Zeit zum Glück preiswerter.
Ganz, ganz kurz und dann übergebe ich auch gerne wieder an Dennis. Was sind denn jetzt so die Preise für die erste und zweite Ausführung?
Die erste ist, glaube ich, für 35 € zu erhalten. Da müsste ich jetzt gerade noch mal schnell draufklicken.
Das ist ja sehr moderat, also es ist in etwa so wie bei Diablo, da gab es das Extension-Paket, da gab es halt nur eine Deluxe mit ein bisschen mehr Soundtrack und Co. Und dann lagst du auch irgendwie so bei 29, 39 €.
Genau, und dann gibt's die mittlere, die kostet tatsächlich schon 76. Also da merkt man dann diesen Sprung, dass man eben schon unfassbar viel so an zusätzlichem Krempel reinkriegt. Da muss man dann eben überlegen, ob man den braucht. Das ist von Spieler zu Spieler verschieden. Das entscheidet natürlich dann jeder für sich. Aber ja, wer es gerne haben möchte, hat eben die Option, da ordentlich zu sparen im Gesamtpaket natürlich.
Faszinierend. Vielen Dank.
Ich würde. Ja, und ja.
Nee, ich wäre damit nämlich auch durch. Ich würde sagen, wir kommen zum Ende, was das Spiel angeht.
Richtig, ich wollte nämlich auch schon sagen,
dass jetzt spielen.
Zum nächsten Punkt kommt. Ja, ich habe auch gerade morgen frei. Also ja, ich habe hier neben, ja ich habe hier gerade nebenbei schon auf Update gedrückt. Also der ist gerade dabei und ich muss gleich nur noch kaufen. Ich bin auch gerade überlegen, hole ich mir jetzt wirklich das ultimative Fanbundle oder? Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber
wir können es ja basisdemokratisch so hier abschließen. Abstimmen, ob du dir das teure kaufst oder nicht.
Das habe ich ja damals bei Mordor auch gemacht, weil da hat Malte auch wirklich recht, wenn man jetzt wirklich alles auseinanderrechnet und die nächsten Wochen, Monate sich die Sachen dann einzeln im Shop danach kauft, dann ist es wirklich günstiger, jetzt einmal die 130 Euro bzw. $130 auszugeben, bevor du dann nachher liegst du dann meistens so bei 200 bis 220 Euro, damit du das auch alles hast. Also es ist schon günstig, aber wir haben keine Zeit, die Zeit drängt und deswegen würde ich gerne weiter abgeben zum Tipp der Woche.
Zum Tipp der Woche. Da bräuchten wir eigentlich so einen Intro-Jingle, aber ich würde auch fast sagen, wir machen es mal ohne.
Das ist der Tipp der Woche.
Ja, perfekt. Dann Tobias, absolut. besser konnte es nicht laufen. Wir beschäftigen uns mit elbischer Sprache, hatte ich ganz am Anfang der Sendung schon verraten. Du kannst jetzt verraten, worum es im Detail geht und warum dieses Video, über das wir reden, auf jeden Fall ein Tipp der Woche ist.
Ja, es war eigentlich ein ganz unscheinbares Video. Es geht 7 Minuten und 42 Sekunden. Spulte sich irgendwann mal so in meiner Timeline durch und hat den sehr unverdächtigen Titel Eine kurze Einführung in Tolkiens Elbenschrift. Und da war ich halt relativ schnell getriggert und ich dachte mir so, okay, ist das was Seriöses, ist es das nicht? Und ich war absolut positiv überzeugt. Ich habe mir dieses Video dann dreimal mittlerweile angeguckt, weil Malgli, so heißt mindestens der Accountinhaber, nicht nur auf die elbische Sprache eingeht, sondern auf die Sprache im Generellen. Er beschäftigt sich natürlich erstmal mit der Schrift, die auf dem Ring ist, Tengwar, und die zeigt dann halt auch, was es denn übersetzt heißt und macht dann im Prinzip, das war für mich komplett neu, so ein Vergleich zwischen unser Alphabet und Tolkiens Alphabet. Wir haben ja eine relativ chaotische Anordnung mit A, B, C, D, E, F, G, H und so weiter und so fort, wohingegen im Tengwar die ganzen Sachen viel strukturierter und viel ordentlicher sind. Und das Ganze dann halt auch noch gepaart mit irgendwie, wo der Laut wie entsteht. Also wie gesagt, ich werde jetzt dieses Video nicht gleich reden, aber wenn ihr euch für Sprachen interessiert, egal welche Art und Weise, und einfach mal wissen wollt, wie unsere Sprache im Allgemeinen einklassifiziert wird nach der IPA-Konsonantentabelle, dann guckt in die Shownotes, die 7 Minuten und 42 Sekunden sind es auf jeden Fall wert. Das ist halt mein Tipp der Woche für euch.
Und den findet ihr natürlich als Link in den Shownotes, sowie auch Links zu allen anderen bereits besprochenen oder noch zu besprechenden Themen in dieser Sendung. Also immer sehr zu empfehlen, klickt gerne in die Shownotes rein. Da findet ihr alles Wesentliche rund um die Sendung. Jetzt kommen wir zu unseren Kurznachrichten und kurz notiert heute mit Annika.
Ja, da haben wir auch einiges, deswegen mache ich das mal kurz und knackig. Das zweite Tolkien-Seminar unserer Schwesterngesellschaft Unquendor aus den Niederlanden hat das Thema Good and Evil in the Works of Tolkien und findet statt vom 17. bis 18. April 2020. Wir haben einen sehr interessanten Artikel auf unserer Webseite, die 10 größten Irrtümer über den Herrn der Ringe und Tolkiens andere Werke. Zur Amazon-Serie gibt es natürlich auch wieder Neuigkeiten. Die zweite Staffel ist in Arbeit. Und wenn ihr uns etwas Gutes tun wollt als der Deutschen Tolkien-Gesellschaft, könnt ihr bei Amazon Smile eure Bestellungen im Prinzip über Smile tätigen und uns angeben. Dann haben wir da auch ein bisschen was davon. Und vom Hobbit kommen alle drei Filme nochmal in verschiedenen Kinos in Deutschland.
Die einen oder anderen werden sich den Hobbit bestimmt nochmal auf der großen Leinwand anschauen sollen. Auf jeden Fall ja auch ein Erlebnis, insbesondere kann ich da nur empfehlen, in 3D, wenn man die Möglichkeit hat, ist was ganz Besonderes, zumindest wenn man es von den Augen her aushält. Es gibt ja auch diverse Menschen, die 3D-Filme im Kino nicht so gerne schauen, weil sie da dann Probleme bekommen. Aber wir werden sehen.
Ich kann das zum Beispiel gar nicht. Ich sehe dann zwei Gesichter, also das gleiche Gesicht im Prinzip doppelt so halb überlappen. Das macht einen völlig wuschig im Kopf.
Die 3D-Technik funktioniert dann gar nicht richtig.
Nee, also ich habe eine irgendwie seltene Hornhautverkrümmung oder so, die das nicht hinkriegt. Ich kann auch nicht gut kontrastieren. Schande. Und das ist dann echt, also so langsam kommt die Technik dahin, dass meine Augen das auch irgendwie hinkriegen. Aber damals bei den Hobbit-Filmen zum Beispiel, das war echt, da bin ich total kaputt rausgekommen.
Das ist natürlich nicht so schön. Dann sei dir die 2D-Fassung natürlich eher ans Herz gelegt.
Ja.
Bevor man sich dann hinterher ärgert, weil man die ganze Zeit nur damit beschäftigt ist, was jetzt auf der Leinwand da vorne doppelt passiert und man plötzlich den Orkschädel irgendwie zweigeteilt sieht. Das muss ja nicht unbedingt sein. Dann wollen wir rüberblenden in die Termine, wo wir gerade schon gesagt haben, die drei Filme kommen in Deutschland nochmal ins Kino. Das steht noch nicht fest. Es gibt aber diverse Termine, deren Daten und zum Teil auch Zeiten schon feststehen. Und die hat wie immer Dennis für euch jetzt hier im Überblick.
Ja, Termine. Ist dieses Mal ein bisschen mehr, aber ich denke, das kriegen wir irgendwie hin. Und zwar haben wir vom 25. Dezember bis 11. April Der Herr der Ringe, der Hobbit, das Konzert mit Billy Boyd und unserem bekannten auch Talking Ensemble. Verschiedene Termine und Orte, Informationen darüber könnt ihr auf www.eventim.de euch einmal angucken. Die sind sehr, 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 sehr oft unterwegs. Dann haben wir vom 29. Dezember bis 2. Januar das Silvesterfeste feiern auf Burg Hessenstein. Letzte Plätze sind noch da. Auch hier nochmal Informationen in den Shownotes. Vom 3. Januar haben wir dann direkt schon den Anmeldestart für das Tolkien Ting, was dann auch in Lützen-Sömmern dann ist. Nächstes Jahr dann im Juli, also ab den 3. Januar anmelden für das Talking Ting. Dann haben wir noch bis zum 16. Februar die Ausstellung Talking Journey to Middle-Earth in Frankreich, Paris. Wer noch da Interesse hat, hat wie gesagt noch bis zum 16. Februar Zeit. Dann haben wir auch schon direkt die nächsten weiteren Termine. Vor am 25.03.2020 haben wir den internationalen Tolkien-Lesetag. Vom 17. bis 19.04.2020 haben wir die MagicCon in Bonn. Vom 17. bis 18.04.2020 haben wir das Tolkien-Seminar von Unquendorn in den Niederlanden in Utrecht. Vom 5. bis 7.06. haben wir dann die Tolkien-Tage in Geldern-Pont. Vom 19. bis 21.06. haben wir die Buchmesse Saar in Saarbrücken. Vom 25. bis 28.06.2020 haben wir die CCXP in Köln. Vom 4. bis 5.07.2020 haben wir die FeenCon in Bonn. Vom 16. bis 19.07. haben wir dann das Talking Ting in Lützen-Sömmern. Vom 14.08. bis 16.08. haben wir Stammtisch-Nordtreffen in Hannover. Wer auch hier gern nochmal aus dem Norden beziehungsweise auch generell dran teilnehmen müsste, sollte sich bitte einmal an den Stammtisch Hannover wenden. Da wird Uli Hackig, denke ich mal, euch Antworten geben können. Dann haben wir vom 31.07. bis 2.08.2020 das Elbenwald-Festival in Cottbus. Am 21. bis 23.08.2020 haben wir den Niederrhein-Con in Wesel. Am 21. bis zum 23.08. haben wir auch die German Castle-Con auf Schloss Burg. 28. bis 30.08.2020 haben wir dann das Mittelerde-Fest Österreich. 17.10.2020 haben wir die Bu-Con in Dreieich. Und erstmal noch vom ja. Das war's. Das war ja doch einiges heute.
Ja, vielen Dank, Dennis. Und da hänge ich gleich nochmal einen terminlichen Hinweis hinten dran, der aus dem Tollcast-Universum stammt. Die nächste Ausgabe des Tollcasts, ihr könnt das vielleicht euch schon so ein bisschen denken, zwischen den Jahren ist allein mit Silvesterfeste feiern ein wenig was los und eine Aufzeichnung am zweiten Weihnachtsfeiertag, wo sie normalerweise regulär stattfinden würde. Die will sich dann der ein oder andere verständlicherweise vielleicht auch dann ersparen. Deswegen könnt ihr damit rechnen, dass die Ausgabe für den Januar sich ein wenig nach hinten verschiebt. Aber ich denke mal, das kann man dann wohl verschmerzen. Ja, was den Tollcast für dieses Jahr angeht, war es das. Und ich muss jetzt auch an dieser Stelle auch sagen, für mich, was den Tollcast angeht, war es das an dieser Stelle auch. Ich werde mich ab dem nächsten Jahr nicht mehr im Tollcast zu hören geben. Das hat keine inhaltlichen oder thematischen oder teamlichen Gründe, sondern rein zeitliche. Denn ihr könnt euch vorstellen, wenn man ein Projekt macht, dann muss man in dieses Projekt auch Zeit investieren, damit hinterher Qualität rauskommt. Und wenn man selber feststellt, und das musste ich leider im letzten halben Jahr feststellen, dass ich die Zeit nicht habe, um dem Projekt so viel Zeit und Aufmerksamkeit zu widmen, um hier Qualität auf Dauer liefern zu können. Und bevor ihr zu Hause sitzt und das Gefühl habt, dass also so einer im Team, der das da irgendwie moderiert, nicht so richtig bei der Sache ist, beziehungsweise sich nicht so richtig auf die Sendung vorbereitet hat, dann überlasse ich es lieber denjenigen, die die Zeit haben, sich vorzubereiten und vor allen Dingen, die dann auch thematisch vor euch lieber und ganz anders in die Tiefe gehen können, als wenn man das irgendwie zurecht strickt. Das haben wir in diesem Jahr alles noch gut hinbekommen, aber bevor das qualitative Nachteile ergibt, mache ich dann lieber das Feld frei und empfehle euch natürlich weiterhin dem Tollcast zu folgen, denn das Team arbeitet mit viel Herzblut daran, jedes Mal für euch die Themen so aufzubereiten, dass sie zum einen, das ist nämlich zum Teil auch der Fall, von sehr komplex auf sehr verständlich runtergedampft werden können und zum anderen natürlich auch die Menschen hier ins Gespräch zu bringen, die sich mit den Themen rund um Tolkiens Welten und den Autor Tolkien hier befassen. In diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin mit allen kommenden Ausgaben eine sehr schöne Zeit und viel, viel Vergnügen beim Zuhören und natürlich wie immer zum Ende der Ausgabe eine Tolkieneske Zeit.
Moment, Malte. Also so leicht kommst du uns jetzt hier nicht von der Strippe. Also wir haben da auch noch ein paar Worte an dich.
Also Malte, vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle dafür, dass du mit mir und Dennis damals diesen Podcast in Lützensömmern aus der Taufe gehoben hast, dass du jetzt all die Zeit dabei warst. Hat immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir beruflich wie privat nur das Allerbeste. So wie würde man es im Arbeitszeugnis schreiben und ich bin ganz sicher, dass wir dich an der einen oder anderen Stelle in diesem Podcast auch nochmal zu hören.
Malte, auch von mir nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Was ich immer total geschätzt habe, war auch, dass du uns immer mal wieder auf den Boden zurückgebracht hast, der zeitlichen Tatsachen. Wir haben es, also vor allem Tobias und ich, wenn wir allein gelassen werden, haben wir in den letzten Folgen festgestellt, da geht das ewig.
Ja, das habe ich euch schon angedroht, dass ich auf die Uhr achten werde.
Der Ork mit der Uhr.
Also nochmal so 2,5-stündige Sendung gibt's hier nicht. So, basta. So, nächstes, mein Thema. So, mein Thema. Malte, auch ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken. Es macht mir immer wieder Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten, sei es damals mit Andy und Radio, beziehungsweise auch dann jetzt Tollcast und ähnlichen Projekten. Geh deine Zeit, geh deinen Weg und wir bleiben sowieso in Kontakt. Wir sind ja nur knappe 88 Kilometer Unterschied.
An dieser Stelle wünschen wir euch
eine Tolkieneske Zeit.